So geht es mir heute darum, ein wenig auf Dinge einzugehen, die ein Vorläufer sind auf das, was wir dann am Laubhüttenfest im wahren Sinne des Wortes im Millennium erleben werden. Wir werden ja 7 Tage lang hier sein, um das Millennium zu feiern und dann den letzten großen Tag als das krönende Ereignis des Meisterplanes Gottes. Jetzt will ich gleich mal fragen, kann ich gehört werden? Kann man mich verstehen, auch ganz da hinten? Bitte mal die Hände hochnehmen, wenn man mich nicht hört. Gut. Da ist nämlich immer noch eine gewisse Unruhe hier in dem technischen Aspekt hier, dieser technischen Abteilung. Aber ich denke, es klappt. Wir machen das mal weiter heute. Denn wir blicken ja auf eine Zeit des Friedens, der Freude. Und auch natürlich der Freiheit für alle, wenn Gottes Herrschaft über die gesamte Erde etabliert werden wird, über alle Menschen. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, die nie zuvor auf dieser Erde geschehen ist, bis auf die Zeit kurz nach der Schöpfung von Adam und Eva, als Gottes Herrschaft über sie bestand, aber nur für eine sehr kurze Zeit. Wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva willens waren, unter der Herrschaft Gottes zu leben, nachdem Gott ihnen den Weg des Lebens erklärt hatte, inklusive das geistliche Gesetz der 10 Gebote. Aber wir wissen auch, dass kurz darauf Satan zu Eva gelangte und sie dahin gebracht hat, zu sündigen. Sie hat sie getäuscht, sie hat sie verführt, oder er hat sie verführt, dahingehend das Gebot Gottes, die 10 Gebote, zu brechen. Und damit die Rebellion des Menschen gegenüber Gottes Herrschaft zu etablieren. Es gab auch eine Zeit, wo Gott eine gesamte Nation herausgerufen hat aus dieser Welt, um über ihnen zu herrschen, und zwar die Nation von Israel. Aber sie rebellierten gegen Gott und seine Führerschaft und sie haben es abgelehnt, ihn als ihren König anzunehmen. Und so hat Gott sie letztendlich dann aus dem gelobten Land vertrieben. Danach hat Gott niemals wieder über Israel geherrscht. Er hat niemals wieder über irgendeine Nation auf Erden geherrscht und er tut es auch heute noch nicht. Und doch gab es einmal eine Zeit, als Gott über den Menschen herrschte, in einer einzigartigen Weise. Nicht über alle Menschen, in keiner Weise über alle Nationen, aber er herrschte in einer gewissen Weise über Menschen von Jerusalem ausgehend. Eine Zeit, als Jerusalem noch nicht in den Händen der Juden war. Genau gesagt gab es damals die Juden noch gar nicht. Wir wissen nicht allzu viel über diese Zeit, über die Umstände. Aber was wir wissen, was uns die Bibel offenbart, ist faszinierend. Und es ist dies auch ein Vorläufer von dem, was kommen wird, nachdem Jesus Christus zurückgekommen ist auf diese Erde, um über alle Menschen zu herrschen, und zwar angefangen mit dem Millennium. Ich spreche über die geheimnisvolle Persönlichkeit von Melchisedek. Geheimnisvoll deshalb, weil die meisten Menschen gar nichts über ihn wissen. In keinster Weise wissen, wer er eigentlich war. Wir werden im Alten Testament auf diese Persönlichkeit Melchisedek aufmerksam gemacht, und zwar zur Zeit von Abraham, der später Abraham genannt wurde. Und das war in der Tat die einzige Zeit, das einzige Mal, wo Melchisedek als Person beschrieben wird. Nun, es gibt natürlich Bezugnahmen auf seine Funktion später in der Bibel, wie zum Beispiel im Psalm 110 und Vers 4, wo von seiner Priesterschaft die Rede ist, aber ich spreche jetzt von der Persönlichkeit von Abraham als Melchisedek identifiziert. Und das war, bevor Sodom und Gomorra zerstört worden sind. Es war zu der Zeit, als Abrahams Neffe Lot sich nachher an Sodom heranbegeben hat, seinen Wohnsitz dort aufgeschlagen hat, in der Nähe zunächst einmal. Und das war natürlich eine sehr, sehr unglückliche und dumme Entscheidung. So fangen wir einmal an, in 1. Mose 13 etwas Näheres hierüber zu lesen. 1. Mose 13 und die Verse 12 bis 13. Abraham wohnte in Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Jordanebene und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Sie sündigten, das heißt, sie brachen das Gesetz der 10 Gebote. Sünde ist Übertretung des Gesetzes, was zeigt, dass das Gesetz bereits bestand. Und sie sündigten gegen den Herrn, weil Sünde immer gegen Gott gerichtet ist, den Gesetzgeber. Und so geschah es dann, dass 4 Könige Krieg erklärten gegen die Könige von Sodom und Gomorra und 3 ihrer Alliierten. Also 4 gegen 5. Und wir lesen darüber in 1. Mose 14, und die Verse 10 bis 12. 1. Mose 14 und Vers 10. Das Tal Siddim hatte viele Erdharzgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und die, die übrig blieben, flohen ins Gebirge. Und da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen auch Lot, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe mit sich, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Jetzt lebte er bereits in Sodom. Eine weitere dumme Entscheidung. So, wir sehen, die 4 Könige besiegten die 5. Und wenn Abraham das hörte, dann hat er seine Leute zusammengesucht und zusammengeholt mit dem Ziel, Lot zu befreien. Und das lesen wir in 1. Mose 14 und die Verse 14 bis 16. 1. Mose 14 und Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen war, bewaffnete er seine bewährten 318 in seinem Hause geborenen Knechte und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Leute, fiel in der Nacht mit seinen Knechten über sie her, schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe zurück, dazu auch Lot, seinen Bruder, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Nun, wie wir gerade gelesen haben, technisch gesehen war Lot nicht der Bruder von Abraham, er war sein Neffe. Aber hier sehen wir auch, dass manchmal das Wort Bruder in einer weiteren Anwendung gebraucht werden kann. Und wir haben auch gesehen, oder wir werden es sehen, dass das Wort Dan sich auf eine Stadt bezieht, die es damals noch gar nicht gab, unter dem Namen, weil es eben Dan noch gar nicht gab. Aber als Mose dies schrieb, da war die Stadt bereits schon als Dan bekannt. Und so hat er sich insoweit auf die Stadt Dan berufen und bezogen. Und dann lesen wir, dass der König von Sodom zu Abraham kam, um ihm zu danken. Das lesen wir in 1. Mose 14, und die Verse 21 bis 24. 1. Mose 14, Vers 21. Und da sagte der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sagte zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, weder einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Ausgenommen, was die Jünglinge verzehrt haben und die Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, die lass ihr Teil nehmen. Nun, Abraham hat sich nicht auf diese Situation eingelassen, um in irgendeiner Weise dem König von Sodom zu helfen. Nein, er hat es lediglich getan, um Lot zu befreien und seine Besitztümer zurückzubringen. In dem Prozess hat er natürlich auch dann mitgenommen, was dem König von Sodom und Gomorra und so weiter geraubt worden war. Aber Abraham kannte die böse Natur des Königs von Sodom. Und es war ihm nicht darum zu tun, in irgendeiner Form Dank von dem König von Sodom zu empfangen. Und so nahm er nichts an, was auf dieser Art und Weise erbeutet worden war, es sei denn, was dem Lot gehörte und seinem Volk. Was für ein Kontrast, wenn wir jetzt sehen, wie Abrahams Treffen mit Melchisedek ausging, nachdem Abraham zurückgekommen war von der Schlacht mit den Königen, die Lot gefangen genommen hatten. Ich habe dieses Segment der Schrift ausgelassen, bewusst, und kehre jetzt hierzu zurück in 1. Mose 14 und die Verse 18 bis 20. 1. Mose 14 und Vers 18. Okay, man kann Melchisedek sagen, Melchisedek, ich glaube Melchisedek ist wohl die gängige deutsche Aussprache, würde ich mal dabei bleiben. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, von dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Nun achten wir genau, was hier gesagt wird. Diese geheimnisvolle Persönlichkeit Melchisedek war ein König. Der König von Salem. Ein anderer Name von Jerusalem. Das können Sie nachher im Psalm 76 und Vers 2 nachlesen. Er war aber nicht nur der König von Jerusalem, er war auch der Priester Gottes des Allerhöchsten. Mit anderen Worten, Gottes des Vaters, der Höchste ist in der Gottfamilie. Er war also sowohl König als auch Priester. Und er brachte Brot und Wein heraus. Zunächst einmal damals vordergründig natürlich als eine Art und Weise, ihnen Nahrung zu verschaffen. Aber natürlich ist es eine ganz klare Bezugnahme auf die Symbole des Passa, die Christus nachher einsetzen würde. Brot und Wein. Und dann segnete Melchisedek an Abraham im Namen des Vaters, Gottes des Allerhöchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wie wir gelesen haben. Und er segnete und dankte Gott vor Abraham, um auch deutlich zu machen, dass es Gott war, der Abraham den Sieg gegeben hatte über die Feinde von Lot und der dann auch eben in der Lage war, Abraham zu benutzen, um Lot zu befreien. Und wir lesen auch, dass Abraham dann dem Melchisedek den Zehnten von allem gab. Was eben auch zeigt, dass der Zehnte durchaus damals schon etwas war, was bekannt war, was Abraham praktizierte und was er in diesem Falle dem Melchisedek gab. Nun, wir wissen nicht, ob Abraham den Melchisedek schon früher einmal gesehen hat. Es sieht nicht so aus. Wie die Geschichte hier erzählt wird, sieht es so aus, dass dies das erste Mal war, dass der Melchisedek dem Abraham begegnete. Aber es ist auch klar, dass die beiden keine solche Menschen waren, die sie einander nicht kannten, keine Fremden. Offensichtlich hatte Abraham von Melchisedek gehört. Er hatte ihn scheinbar nicht gesehen, bis zu dem Zeitpunkt nicht. Aber Abraham war ebenfalls auch kein Fremder gegenüber Melchisedek. So, wer war jetzt dieser Melchisedek? Nun, die Kommentare sind hoffnungslos verwirrt in der Beziehung. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Da lesen wir in Ellicott's Commentary for English Readers. Die jüdische Tradition identifiziert ihn als den Patriarchen Shem. Aber er war aller Wahrscheinlichkeit nach mehr ein König von irgendeiner semitischen Rasse, die damals Jerusalem besetzt hielten. Ein weiterer Kommentar von Matthew Henry's Concise Commentary. Melchizedek wird hier als der König von Salem angesehen, weil dies ein Platz war, der später Jerusalem genannt werden würde. Und er, also Melchizedek, wird normalerweise hier als nichts weiteres beschrieben als ein Mensch. Dann haben wir den Kommentar von Sonsino, der berühmte jüdische Kommentar, der folgendes sagt. Die Midrash identifiziert ihn mit Shem. Also Shem oder Sem, Ham und Japhet, Söhne von Noah. Er war deshalb soweit benannt und lebte an einem Platz, der für seine Gerechtigkeit bekannt war oder bekannt werden würde. Er regierte an einem Platz, an dem eines Tages der Tempel gebaut werden würde. Nun, diese Beschreibungen, diese Erklärungen, insoweit sie sich auf die Person von Melchizedek beziehen, sind allesamt falsch. Und so schauen wir uns ein wenig mehr an, was im Neuen Testament über Melchizedek gesagt wird. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 5 an. Hebräer Kapitel 5 und die Verse 6 bis 14. Hebräer Kapitel 5 und angefangen in Vers 6. Wie auch an anderer Stelle sagt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Du, mit anderen Worten Christus, bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er, Christus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und nachdem er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Aber lesen wir etwas weiter noch, in Vers 11. Davon hätten wir noch viel zu reden. Aber es ist schwer, weil ihr im Hören so träge geworden seid. Denn obwohl ihr längst Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gibt und nicht feste Nahrung. Denn jeder, den man Milch geben muss, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Nahrung aber ist für die Geübten und für die Gereiften, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Zunächst einmal ist interessant, dass in den Versen 11 bis 14 uns gesagt wird, dass die Mitglieder der Kirche damals träge im Hören geworden waren. Und dass sie, wenn man so sagen will, erneut Energie haben mussten. Ihre Energie, ihre Art und Weise, auf richtige Weise zu leben, zu verstehen, musste erneuert werden. Und sie waren dann also auch träge geworden im Hinblick auf Melchisedek und auf Jesus Christus. Sie hätten die Antworten eigentlich wissen müssen, aber Paulus sagt, nein, ihr seid träge geworden. Ich könnte noch viel mehr sagen über Melchisedek, aber ihr habt einfach nicht mehr den richtigen Blickpunkt. Aber was ist jetzt hier gemeint, wenn es heißt, und es heißt es immer und immer wieder, gemäß der Ordnung von Melchisedek? Winston's World Study sagt, gemäß dem Rang, den Melchisedek hatte. Der Benson-Kommentar sagt, gemäß der Verfassung von Melchisedeks Priesterschaft. Und das war ein Abbild, ein Vorbild, ein Beispiel der Priesterschaft von Jesus Christus. Und dann haben wir noch eine weitere Beschreibung von dem Benson-Kommentar, der sagt, gemäß der Art, das ist so wie er ein Priester war und so wie er ein König war, so würde auch er und auch sein Nachfolger sozusagen keinen Vorgänger haben und auch keinen Nachfolger bis zum Ende. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen, was damit gemeint ist. Denn Paulus würde später noch viel mehr über Melchisedek sagen, und zwar in Hebräer Kapitel 6, die Verse 19 und 20. Hebräer Kapitel 6 und die Verse 19 und 20. Diese haben wir jetzt einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste, hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein Hohepriester in Ewigkeit ist, nach der Ordnung Melchisedeks. Mit anderen Worten, gemäß dem Rang, gemäß der Art und Weise, gemäß der Verfassung von Melchisedek. Nun, nichts in diesen Versen sagt uns irgendetwas darüber, dass es hier um zwei verschiedene Persönlichkeiten gegangen ist. Es geht hier wirklich um zwei verschiedene Funktionen. Es war die Funktion von Melchisedek im Alten Testament und die Funktion von Jesus Christus im Neuen Testament. Im Alten Testament war es begrenzt im Hinblick auf Jerusalem. Im Neuen Testament gab es keinerlei Begrenzung im Hinblick auf die Örtlichkeit. Und so lesen wir mehr in Hebräer Kapitel 7 über Melchisedek. Und ich möchte hier einmal das gesamte Kapitel lesen, weil es eben sehr wichtig ist, als alles dies einmal im Zusammenhang zu sehen. Angefangen in Vers 1. Hebräer Kapitel 7 und angefangen in Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkam und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten gab von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, ist aber dem Sohn Gottes gleichgemacht. Er bleibt Priester in Ewigkeit. Seht aber, wie groß ist der, dem auch Abraham der Patriarch den Zehnten von der eroberten Beute gab. Zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten nach dem Gesetz vom Volk zu nehmen, das heißt von ihren Brüdern, obwohl auch sie aus den Ländern Abrahams gekommen sind. Der aber, der nicht aus ihrem Geschlecht war, der nahm den Zehnten von Abraham und er segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist es ohne jede Widerrede so, dass der Geringere vom Höchsten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist auch Levi, der den Zehnten nimmt, durch Abraham verzehntet worden, denn er war ja auch noch in den Lenden des Vaters, als ihm Melchisedek entgegenging. Wäre nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum gekommen, dann, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch notwendig, dass ein anderer Priester auftreten sollte nach der Ordnung Melchisedeks, der nicht nach der Ordnung Aarons genannt wird? Aber wenn das Priestertum verändert wird, muss notwendigerweise auch das Gesetz verändert werden. Denn der, von dem das gesagt ist, gehört einem anderen Stamm an, von dem nie einer am Altar gedient hat. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, einem Stamm, zu dem Mose nichts vom Priestertum geredet hat. Und das ist noch viel klarer, wenn nach der gleichen Weise wie Melchisedek ein anderer Priester auftritt, der es nicht nach dem Gesetz des irdischen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn er bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das vorhergehende Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz konnte nichts vollenden, so wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir uns Gott nähern. Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden, diese aber mit dem Eid, durch den, der zu ihm sagt, der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Insofern ist Jesus Bürger eines so viel besseren Bündnisses geworden. Und jene Leviten sind in großer Zahl Priester geworden, weil sie der Tod nicht bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher ist als der Himmel, der nicht nötig hat, wie jene hohe Priester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen, die Schwachheit haben, zu Hohepriestern. Dieses Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt wurde, setzt dem Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist. Nun, hier an dieser Stelle wird vieles gesagt. Da könnte man ganze Serien von Predigten drüber geben. Worum es mir heute ankommt und worauf es mir ankommt, ist die Tatsache, dass hier ein Vergleich geschlossen wird zwischen Melchisedek und Christus. Und hier werden viele Dinge gesagt, die klar machen, dass Melchisedek nicht einfach ein Mensch gewesen sein kann. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, die Zahlung des Zehnten heute. Und ich möchte hier von dieser Broschüre von Seite 11 Ihnen vorlesen. Da heißt es, das hätte ich Ihnen beinahe aus der englischen Broschüre vorgelesen, aber ich wollte es auf der deutschen tun. Angefangen, Seite 11. Christus, der ewig ein Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks, war kein anderer als Melchisedek selbst. Melchisedek wird beschrieben als König der Gerechtigkeit, König von Salem oder Jerusalem und König des Friedens. Es heißt, dass er ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum ist und dass er weder einen Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat und dass er so dem Sohn Gottes gleicht und Priester in Ewigkeit bleibt. Es wird auch von Melchisedek gesagt, dass er den Zehnten nimmt und dass er lebt. Gegenwart. Der einzige Mensch, der bereits vom Tode zum ewigen Leben auferstanden ist und der heute lebt, ist Jesus Christus. Wir lesen, dass David noch immer tot und begraben liegt und dass er nicht in den Himmel einging, sondern die Verwesung gesehen hat. Apostelgeschichte 2 sagt uns dies, Apostelgeschichte 13 und so weiter. Hebräer 11 zeigt uns, dass die Gerechten noch nicht erlangt haben, was verheißen ist, nämlich das ewige Leben. Sie sind immer noch tot und warten auf die Auferstehung von den Toten zur Zeit von Christi Wiederkehr. Beachten Sie bitte auch, dass Paulus die Großartigkeit des lebenden Melchisedek oder Christus mit den sterblichen Leviten verglich, die verstorben sind. Das bedeutet, dass Melchisedek und Jesus Christus ein und dieselbe Person sind. Wir lesen, dass Melchisedek ohne Anfang war, und so war Christus, der Ewige, über den wir lesen, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Was immer als Anfang bezeichnet werden mag, Christus war bereits vorher da. Christus ist der Beginn oder der Anfang. Es gab niemals eine Zeit, in der er nicht existierte. Wir lesen ebenfalls, dass Melchisedek lebt, und so auch Christus. Wir lesen Christi eigene Worte in Offenbarung Kapitel 1, ich bin der Lebendige, oder ich bin, der da lebt. Bevor Gott seinen heiligen Zehnten den Leviten gab, nahm er selbst durch die Person des Melchisedek oder Jesus Christus, des Sohnes Gottes, den Zehnten entgegen, zum Beispiel von Abraham. Es wird uns im Hebräerbrief gesagt, dass mit dem Tode Christi und seiner Wiederauferstehung eine Änderung in der Administration stattgefunden hat, die die Art und Weise der Zehntenzahlung betrifft. Wie es schon vor der Zeit des Mose der Fall war, so ist auch heute Gottes Zehnter, der im Heilig ist, direkt an Jesus Christus zu zahlen. Und dann gehen wir auf die Frage ein, wie können wir das heute tun? Aber es geht mir darum, es ging nicht darum, den Zehnten abzuschaffen. Es ging darum, eine Änderung in der Administration vorzunehmen. Aber deutlich ist hier, dass es sich bei Melchisedek um Jesus Christus handeln muss. Denn es gibt keinen anderen, der ohne Anfang war, der heute noch lebt. Der Einzige, der heute dann noch lebt Und zwar im Himmel ist Jesus Christus. Aber das gibt natürlich jetzt gewisse Fragen. Wir hatten in Hebräer Kapitel 7, Vers 3 gelesen, dass er dem Sohn Gottes gleich gemacht ist. Ja, nun, wenn er der Sohn Gottes war, wenn Melchisedek der Sohn Gottes war, dann ist er in keinster Weise gemacht worden, erschaffen worden. Dann hat er ja immer schon existiert. Wie ist das zu verstehen? Eine andere Übersetzung, zum Beispiel die NIV, die schreibt, dass er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat und dass er dem Sohn Gottes ähnelt, könnte man sagen, im Englischen resembling. Aber auch hier wiederum müssen wir ein wenig auf dieses Wort eingehen, resembling. Aber gleichwohl, wenn es nur einen Priester gibt, wenn dann Melchisedek und Jesus Christus zwei Personen waren, hätten wir ja zwei Priester, die beide leben. Das kann ja nicht sein. Was ist mit resembling im Englischen gemeint? Nun, im Deutschen hat das Wort die Bedeutung von ähneln oder gleichen oder jemandem gleich sein oder auch jemandem oder mit jemandem identisch sein. Es kann auch bedeuten widerspiegeln oder wie etwas aussehen. Aber es kann auch etwas anderes noch bedeuten. Totale Identität besitzen. Wie ich sagte, identisch sein. Nicht nur gleich sein, nicht nur ähneln, sondern identisch sein. Wir werden uns dies einmal jetzt näher anschauen. In Daniel Kapitel 7, da lesen wir die Verse 13 bis 14. Daniel Kapitel 7, die Verse 13 bis 14. Ich sah in dieser Vision, in der Nacht, und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihm gebracht. Und er gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Offensichtlich eine Beschreibung von Jesus Christus, der nach seiner Auferstehung zu Gott dem Vater gebracht wurde im Himmel, um das Reich Gottes zu erhalten. Aber hier wird gesagt, er sah aus wie ein Menschensohn. Wie ein Menschensohn. Die Schlachterbibel schreibt, er gleicht, das heißt hier einem Sohn des Menschen, aber besser wäre übersetzt, er gleicht dem Sohn des Menschen. Leicht. Aber hier ist deutlich, Jesus Christus wird angesprochen. Es geht hier also um die Person von Jesus Christus. Es war nicht jemand anders, der so als Menschensohn auftrat. Es war Jesus Christus, der Menschensohn. Er glich dem Menschensohn. Warum wird das hier so gesagt? Nun, er war jetzt ein verherrlichtes Gottwesen. Er war kein Wesen mehr aus Fleisch und Blut bestehend. Aber er glich ihm nach wie vor, denn das war er, was er einmal gewesen war. Er hatte also die Erscheinung eines Menschen in dieser Vision, die Daniel sieht. Er glich einem Menschen, aber es war die gleiche Person. Man könnte sagen, er war identisch natürlich mit dieser Person, die einem Menschen glich. Schauen Sie, Christus war immer schon der ewige, unsterbliche Sohn Gottes gewesen. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo er nicht der unsterbliche Sohn Gottes war. Aber hier in dieser Vision scheinbar erschien er dem Daniel zumindest als wie ein Mensch. Und so tat er es auch, als er als Melchisedek dem Abraham erschien. Dem erschien er nicht in einem verherrlichten Zustand, aber er war dann dem Sohn des Gottes in der Weise ähnlich, dass er in physischer Weise auftrat, eine physische Manifestation darstellte. Nicht, dass er ein physisches Wesen war. Es war nicht so, dass er auf einmal ein Mensch geworden wäre, aber er trat als Mensch auf, als ein Mensch, wie er auch später nach seiner Auferstehung den Jüngern als ein Mensch wiederum erschien, nicht in seiner verherrlichten Gestalt. Man könnte sagen, er sah in dieser Weise dem unsterblichen Sohn Gottes ähnlich und andersherum eben auch. Und in diesem Sinne könnte man auch sagen, wurde er zu einem Menschensohn gemacht, in dem Sinne, dass er ja ein Gottwesen war, der sich aber jetzt manifestierte in einer physischen Weise, als Mensch erschien. Und das Gleiche findet sich dann, wenn wir uns zurückbesinnen auf Hebräer Kapitel 7 und Vers 15. Hebräer Kapitel 7 und Vers 15, was hatten wir da gelesen? Und das ist noch viel klarer, wenn nach der gleichen Weise wie Melchisedek ein anderer Priester auftritt. In der gleichen Weise heißt es hier. Eigentlich ist das eine nicht so gute Übersetzung. Die Schlachterbibel schreibt, in gleicher Art. Wir hatten hier bereits schon von der Art des Melchisedek gehört, seiner Priesterschaft. Man könnte sagen, wie auch die Elberfelder Bibel es bringt, wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, aber in der Anmerkung heißt es wörtlich in der Gleichheit Melchisedeks, in der Gleichheit. Nun, Christus war gleich, er war identisch mit Melchisedek, weil die zwei ein und dieselbe Person waren. Und sie waren von der Art Gottes. Nun, da sollten so gewisse rote Signale bei uns aufleuchten, wenn wir von der Art Gottes hören. Denn wir sind auch von der Art Gottes. Wir sind als wiedergeborene Mitglieder Gottes, wenn dies der Fall ist, wenn wir zu Gottwesen verwandelt werden, Mitglieder der Gottart, könnte man sagen. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 17 an. Und ich lese heute ja hauptsächlich aus der Lutherbibel 2009. Apostelgeschichte 17 und lesen wir die Verse 28 und 29. Hier ist das, was Paulus sagt. Apostelgeschichte 17, Vers 28. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen oder steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. In anderen Worten, wir sind von der Art Gottes. Kehren wir zurück zu dem Anfang, in 1. Mose 1 und Vers 26, wo die Erschaffung des Menschen beschrieben wird. 1. Mose 1 und Vers 26. Wir sehen natürlich sattsam bekannte Stelle. Da heißt es, und Gott sagte, lasset uns Menschen machen. In anderen Worten, auch hier wiederum wird gezeigt, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Er besteht aus dem Vater und dem Sohn. Lasset uns Menschen machen. Nach unserem Bilde, jetzt heißt es hier unglücklicherweise uns ähnlich, total falsch. Nein, es muss heißen uns gleich. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und so weiter und so fort. Uns gleich. Nun, wer hat uns schon vor vielen Jahren erklärt, dass als Gott die Welt erneuerte, die Erdoberfläche, da schuf er das Vieh nach der Art des Viehs. Er schuf die Vögel nach der Art der Vögel. Er schuf die Pflanzen nach der Art der Pflanzen. Und sie sollten reproduzieren, sie sollten sich vermehren nach ihrer Art. Aber als Gott den Menschen schuf, da schuf er ihn nach der Art Gottes, weil Gott sich durch den Menschen reproduzieren will, vermehren will, weil wir das Potenzial haben, Eintritt zu finden in die Familie Gottes. So ist die Übersetzung der Apostelgeschichte 17 in der Lutherbibel 2009 ausgesprochen interessant, wo die schreiben, sie gehören alle zu der Art Gottes. Und so werden wir auch beschrieben als solche, die letztendlich Anteil haben werden an der Gottfamilie. Wenn wir uns 1. Mose Kapitel 5 anschauen, die Verse 1 bis 3, da lesen wir Folgendes. 1. Mose 5, die Verse 1 bis 3. Dies ist das Buch von Adams Nachkommen. Am Tage, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bild Gottes, schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tage, als sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einem Sohn ihm gleich, jetzt schreiben sie auch ihm gleich, nicht ihm ähnlich, ihm gleich, nach seinem Bild und nannte ihn Seth. Wo es heißt, er machte ihn nach dem Bild Gottes, in Kapitel 5 und Vers 1. Es ist interessant, wie einige Übersetzungen das bringen. Er machte ihn in der Gleichheit Gottes. Wiederum auch hier wird es bestätigt. Gott machte uns nach seinem Bild, in physischer Hinsicht. Aber wenn wir wiedergeborene Geistwesen sein werden, dann werden wir ganz buchstäblich so sein, wie Gott ist. Nun, ich komme gleich noch darauf zurück, was das mit dem Zusammenhang oder mit dem zusammenhängt, wenn es um Christus und Melchisedek geht. Aber zunächst einmal Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Jakobus Kapitel 3, Vers 8. Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach Gottes Ebenbild gemacht sind. Nach Gottes Ebenbild, nach Gottes Gleichheit. Einige Übersetzungen haben hier in der Gleichheit Gottes. Wir kennen all die Stellen in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, die uns sagt, was mit uns sein wird, wenn Christus zurückkommt. Schauen wir uns die Stellen noch einmal an. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 2. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder, Gottes gezeugte Kinder, wenn wir Gottes Geist in uns haben. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, wenn Jesus Christus zurückkommt, wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Wiederum die Gleichheit jetzt in vollem Maße wird angesprochen, weil kein Mensch Gott und Jesus Christus in ihrer physischen Beschaffenheit sehen können, wie er ist. Wir müssen Gottwesen sein, um Gott so sehen zu können in seiner Herrlichkeit, wie er ist. Nun, hier wird das Wort Gleichheit nicht auf die gleiche Person angesprochen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir alle auf einmal alle ein Wesen sein sollen, aber es wird die Identität insoweit angesprochen als die Gleichheit der Funktion, die Gleichheit der Art, die Gleichheit unseres Wesens dokumentiert wird. Aber wenn es um Christus geht, auch hier wird von einer Gleichheit gesprochen. Nicht, dass beide eine Person wären, aber die Gleichheit wird von Christus sehr deutlich gemacht. Er sagte, als es um den Vater ging, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen, weil beide gleich sind in diesem Sinne. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Offenbarung, Kapitel 1 und die Verse 12 bis 18. Denn das Wort Gleichheit kann sich eben auch auf Identität und totale Gleichheit in dem Sinne beziehen, dass die gleiche Person gemeint ist. Nicht nur die Ähnlichkeit sozusagen. Offenbarung 1 und Vers 12. Und ich drehte mich um, um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einem, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem knöchelarmigen Gewand, um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtelt. Aber hier ist es klar, dass diese Persönlichkeit, die dem Menschensohn glich, kein anderer war als Jesus Christus selbst in seinem verherrlichten Zustand. Und er schreibt hier, sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, aus seinem Munde kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Es war hier der verherrlichte Jesus Christus, der dem Johannes in dieser Version erschien, aber er wurde als jemand beschrieben, der einem Menschensohn oder dem Menschensohn glich. Er war wie er, aber hier bezieht sich die Gleichheit auf die Identität. Er war identisch mit ihm, das war er. Das war er. Hier erschien er, der verherrlichte Sohn Gottes, als ein Mensch, könnte man sagen. In Melchisedek war es genau andersherum. Da erschien, oder vielmehr, es war eigentlich genau das Gleiche, da erschien der verherrlichte Sohn Gottes ebenfalls als ein Mensch. Aber manchmal erschien er eben auch in anderer Weise. Aber wir sehen hier dieselbe Parallelität zwischen beiden Episoden. Wo es hier heißt, der einem Menschensohn glich, da ist es besser zu übersetzen, der dem Menschensohn glich. Offensichtlich geht es hier um den Menschensohn Jesus Christus. Diese Gleichheit wird auch auf andere Weise zum Ausdruck gebracht. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 8 an und Vers 3. Römer Kapitel 8 und Vers 3. Denn hier ist das, worauf ich eben hinaus wollte. Hier war der Menschensohn in dem Sinne geworden, könnte man sagen, indem dass der Sohn Gottes zu einem Menschen wurde. Römer Kapitel 8 und Vers 3. Und wie wurde er zu einem Menschen? Was bedeutete das? Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, wir waren zu schwach, es zu halten, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. In der Gestalt des sündigen Fleisches, die Elberfelder Bibel übersetzt, in der Gleichgestalt oder der Gleichheit des sündigen Fleisches. Und das sehen wir immer und immer wieder bestätigt. Jesus Christus wurde zu einem Menschen. Es war nicht so, dass er Gott war und Mensch war, alles zusammen in einem. Ein Widerspruch in sich selbst. Der Sohn Gottes wurde zu einem Menschen total, sodass er sterben konnte. Als Gott konnte er nicht sterben. Und er wurde auch insoweit zu einem Menschen, als er von Satan versucht werden konnte, um zu sündigen. Gott kann nicht versucht werden. In Philippa Kapitel 2 lesen wir die Verse 5 bis 7. Philippa Kapitel 2 und Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. So, wir sehen hier wiederum Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einem Menschen gleich wurde. Aber es war nach wie vor dieselbe Persönlichkeit. Es waren nicht auf einmal jetzt zwei Persönlichkeiten geworden, aber er war jetzt der Menschensohn, der einmal der verherrlichte Sohn Gottes war, der diese Verherrlichung, diese Herrlichkeit wieder erlangen würde. So sehen wir also den verherrlichten Christus, der mit dem Menschensohn gleich bewertet wird. Mit anderen Worten, er war ihm gleich, er war identisch mit ihm, es war die gleiche Persönlichkeit. Und so war er eben auch identisch oder gleich mit Melchisedek, als er sich als Mensch in diesem Sinne dem Abraham gegenüber manifestierte. Nun, wir haben eine englische Broschüre oder vielmehr eine englische Q&A herausgegeben. How will we look like in the first resurrection? In anderen Worten, wie werden wir in der ersten Auferstehung aussehen? Und da möchte ich auch mal kurz etwas daraus vortragen. Ich habe das hier in Englisch, werde es mir jetzt ins Deutsche übersetzen. Wir lesen 1. Mose 14, die Verse 18 bis 21, dass Christus als Melchisedek dem Abraham erschien, der dann Abraham genannt wurde. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Hebräer 7 bestätigt, dass Melchisedek in der Tat Jesus Christus war, der zu jener Zeit als Hohepriester unter den Menschen lebte. Er war kein Mensch geworden, aber er lebte für eine Zeit als ein Mensch. Das ist, er manifestierte sich als ein Mensch. Abraham wusste, wer Melchisedek war, und es erscheint so zu sein, dass dies das erste Mal war, dass er ihn in seiner physischen Gestalt sah. Das heißt, dass vor dieser Episode der Herr zu ihm sprach oder ihm in Anführungszeichen begegnete, aber nicht in dem Sinne, dass er jetzt buchstäblich sich ihm gegenüber offenbarte. Nicht so, wie er es in 1. Mose 14 tat, als er sich dem Abraham offenbarte, oder später in Offenbarung 18. Da geht es ja darum, dass Christus und zwei Engel dem Abraham erschienen, bevor Sodom und Gomorra zerstört wurde. Und sie erschienen ebenfalls als Menschen. Sie sahen aus wie drei Menschen, die dem Abraham erschienen. Sie aßen mit Abraham. Sie sprachen mit Abraham. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt buchstäblich Menschen waren, natürlich nicht. Aber sie erschienen als Menschen, sahen so aus als Menschen, manifestierten sich, sagen wir einmal, als menschliche Wesen. Wie auch heute nebenbei gesagt, die Bibel sagt manchmal, wir Kontakt mit Engeln haben könnten, ohne es zu wissen, weil sie eben auch als Menschen auftreten. Und wir wissen das manchmal gar nicht. Aber Abraham wusste genau, dass einer von diesen dreien Jesus Christus war. Denn er nannte ihn mehrfach in dieser Episode, in 1. Mose 18, mein Herr. In Vers 3, Verse 27, 30, 32, und das Wort ist Adonai. Und ich hatte ja vor kurzem eine Predigt gegeben über den Bock für L'Adonai, den Herrn, und einen Bock für L'Azazel, den Azazel-Bock. Adonai, der Herr. Und Abraham redet ihn hier als meinen Herrn an, Adonai. Und diese Bezeichnung wird auch in vielen Stellen für den Herrn, Jesus Christus, angewandt. Denn der Herr im Alten Testament war ja kein anderer als Jesus Christus. Mit anderen Worten, er hat ihn sofort erkannt, dass das jetzt Jesus Christus war. Wieso hat er ihn erkannt? Weil er zwei Kapitel vorher Melchisedek gesehen hatte. Und er wusste natürlich, wie Melchisedek aussah. Und so kam jetzt Christus, der genauso aussah. So wusste er also, aha, das war also jetzt dieser Melchisedek, das war also der Herr, das war also Jesus Christus. Nebenbei gesagt, das Wort Adonai ist ein plurales Wort. Das singulare Wort ist Adon. Was eben auch bedeutet, dass Abraham wusste, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht und bestand und immer schon bestanden hat. Nun, hat Christus wie Melchisedek ausgesehen, als er als ein menschliches Wesen geboren wurde, als er vor 2000 Jahren auf diese Erde kam? Man möchte meinen, nein, das kann ja nicht sein, denn er kam ja aus dem Stamm Juda, wie wir gesehen haben, und es gab damals ja noch gar keine Juden. Und natürlich hat Christus schon gelebt, bevor überhaupt der Mensch erschaffen worden war. Aber diese scheinbare Logik ist keineswegs zwingend, denn sowohl Gott der Vater als auch Jesus Christus wussten von Anfang an, was immer der Anfang sein mag, dass es menschliche Wesen geben würde und dass Christus von dem noch nicht existierenden, aber dann kommenden Stamm Juda hervorgehen würde. Und das wusste er vom Anfang der Welt, das wusste er, bevor es überhaupt eine Zeit gab. Denn Gott kannte auch sie und mich, noch bevor es überhaupt eine Zeit gab, bevor es überhaupt irgendwelche physische Schöpfung gab, dass sie und ich in dieser Zeit berufen werden würden, vorherbestimmt berufen zu werden in dieser Zeit, um letztendlich in das Reich Gottes eingehen zu können, wenn wir uns bewähren. Und das war natürlich auch richtig und klar und deutlich für Jesus Christus der Fall. So beide sahen in die Zukunft. Beide sahen genau, wie Christus aussehen würde als Mensch. Und es ist von daher sehr logisch zu folgern, dass seine Form, wie er dem Abraham gegenüber erschien, und dann später auch Mose und anderen, dem entsprach, wie er letztlich dann als Mensch hier auf Erden leben würde für diese Zeit. Aber wir wissen auch, dass die Herrschaft von Melchisedek einmal endete. Er lebt ja heute nicht mehr in Jerusalem, er regiert ja keineswegs von Jerusalem. Jerusalem fiel dann in die Hände der Jebusiter, und nachdem David sie dann übernommen hat, wurde sie die Hauptstadt von Juda. und später fiel sie in die Hand der Babylonier. Und sie wurde dann von den Juden erneut erbaut, aber wurde total zerstört unter den Römern im Jahre 70 nach Christus. Und heute betrachtet der Staat Israel Jerusalem als die ewige Hauptstadt. Aber heute wird nicht Israel, wie ich eben schon sagte, von Gott beherrscht oder Gott herrscht nicht über die Juden, wie er nicht über irgendeinen anderen Stamm, über irgendeinen anderen Volksstamm oder eine andere Nation herrscht. Aber er herrscht über wenige Menschen und das sind Sie und mich hoffentlich. Aber es wird wiederum die Hauptstadt der Welt sein, wenn Jesus Christus zurückkommt, wenn er auf dem Thron David sitzt, um die Welt von dem Thron David aus zu regieren. Und so lesen wir jetzt interessanterweise im Buch Jesaja Kapitel 1 etwas über eine Zeit, wo Jerusalem gerechte Richter hatte. Jesaja Kapitel 1 und die Verse 21 und 26. Jesaja 1 und Vers 21. Wie geht das zu, sagt Gott, dass die fromme Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voller Recht, Gerechtigkeit wohnte darin, nun aber Mörder. Eine Prophezeiung für die heutige Zeit, nebenbei gesagt. Und dann lesen wir Vers 26. Ich werde dir wieder Richter geben, wie sie früher waren, und Ratgeber wie im Anfang. Und dann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine treue Stadt genannt werden. Auch hier wiederum ist die Frage, auf wen bezieht sich dies? Nun, Kommentare sagen, ja, das kann sich beziehen auf die Zeit von Mose und Josua oder von David und Salomo. Das war die Zeit, wo Jerusalem gerechte Richter hatte. Nun, es konnte in keinster Weise eine Zeit sein, die sich auf Mose und Josua bezog, denn zu dem Zeitpunkt war ja Jerusalem in den Händen, möglicherweise bereits schon der Jebusiter, in keinstem Falle war sie in den Händen der Israeliten. Und Melchisedek hat zu dem Zeitpunkt noch nicht mal über Jerusalem geherrscht. Er war ja zu dem Zeitpunkt der Herrscher für eine gewisse Zeit über das Haus Israel und Juda, als er sie aus Ägypten herausholte. Und es kann sich auch nicht auf die Zeit von David und Salomo beziehen, denn man kann wirklich nicht sagen, dass zu dem Zeitpunkt von David und Salomo Jerusalem eine Stadt voller Gerechtigkeit war, voller gerechter Richter. Denken Sie nur an Absalom, der durch seine Rebellion gegen David vorgegangen ist. Nein, es bezieht sich auf eine ganz andere Zeit hier. Es scheint sich offensichtlich auf die Zeit zu beziehen, wenn Christus als Melchisedek über Jerusalem herrschte. Der Ellicott Commentary schreibt, dass diese Aussage, dass Gott Gerechtigkeit in der Stadt wiederherstellen wird, sich auf die Zeit und auf den Namen von Melchisedek bezieht, dem König der Gerechtigkeit. Und nur wenn Jesus Christus zurückkommt, dann werden wir wahren Frieden und wahre Gerechtigkeit in Jerusalem haben und in der ganzen Welt. Und so lesen wir eine weitere Stelle in Jesaja Kapitel 33 und in Vers 5. Jesaja 33 und Vers 5. Der Herr ist erhaben, denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Offensichtlich eine Prophezeiung für die Zukunft. Und dann noch Zacharja Kapitel 8. Und in Vers 3, Zacharja, Kapitel 8 und Vers 3. So sagt der Herr, ich kehre wieder nach Zion zurück und will mitten in Jerusalem wohnen. Und Jerusalem soll Stadt der Wahrheit genannt werden. Und der Berg des Herrn Zebaoth, der heilige Berg. So hatten wir für eine Zeit, möglicherweise eine nur kurze Zeit, Gerechtigkeit und Wahrheit und Frieden als Vorgeschmack, als Christus damals als Melchisedek oder Melchisedek in Jerusalem herrschte, möglicherweise mit gerechten Engeln. Und zwar zur Zeit von Abraham. Und es gibt uns dies einen Vorgeschmack auf eine Zeit, wie wir sie im Millennium haben werden. Und natürlich nicht nur dann im Millennium, sondern auch weiter hinausgehend. Wenn er über die ganze Erde mit Recht und Gerechtigkeit herrschen wird, über alle Menschen, aber dann nicht mit Engeln, mit gerechten Engeln, sondern mit gerechten Mitgliedern der Gottfamilie. Und zwar hoffentlich mit ihnen und mit mir. Und so wünsche ich noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur angegebenen Zeit. Und dann geht es weiter mit weiteren, hoffentlich sehr und bestimmtermaßen sicherlich auch sehr interessanten Aussagen aus der Bibel über das Millennium, denn letztendlich ist es das, worauf wir uns alle vorbereiten.